ARD.
Die Polizei muss für Vertrauen in die Demokratie sorgen. Aber kann sie das überhaupt in Zeiten, in denen Rechtspopulisten versuchen, die Polizei zu unterwandern und immer wieder auch innerhalb der Polizei rassistische und sexistische Äußerungen bekannt werden? Mein heutiger Gast meint, das sind Einzelfälle. Grundsätzlich ist die Polizei gegen rechtsextreme Einflüsse gut aufgestellt. Diskutieren wir gleich. Am Politikum-Küchentisch fordert die Kollegin Ursula Weidenfeld einen neuen Generationenvertrag, auch wenn es unbequem ist. Und auch ich will was zu den Generationen sagen, und zwar zur jungen Generation, denn da ist was in Bewegung.
Politikum, der Meinungspodcast.
Sebastian Moritz, hallo. Sag mir, wie du zur Arbeit kommst oder wie du in den Urlaub fährst und ich sag dir, wie du politisch tickst. Das galt ja lange. Da gab es auf der einen Seite diejenigen, die am liebsten auf dem frisch polierten Kotflügel ihrer PS-Schleuder geschlafen hätten.
Ich bin schon wieder ganz eins mit dem Auto. Ja. Wunderschön.
Na, fühlen sie auch, ne? Und dann gab es diejenigen, die auch für den Weg in den Sommerurlaub an der Adria am liebsten das Lastenrad genommen hätten.
Ich nutze das Lastenrad im Grunde genommen jeden Tag, also für alles. Eben Kinder holen, bringen, einkaufen zwischendurch, zur Arbeit fahren natürlich, Freunde besuchen oder ich gehe abends aus und da nehme ich auch das Lastenrad.
Ja, schön, wenn es funktioniert, aber so ein bisschen Ideologie war da auch schon mit dabei. Doch das ist inzwischen offenbar anders. Eine neue Mobilitätsstudie des ADAC zeigt, junge Menschen wollen vor allem eins, unterwegs sein. Das Verkehrsmittel ist gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache stressfrei, schnell, flexibel und bezahlbar. Pragmatismus statt Ideologie. Das Ankommen zählt. Das führt zwar einerseits dazu, dass das Auto für junge Menschen weiter einen hohen Stellenwert hat, auch dazu, dass junge Menschen so viel fliegen wie keine andere Altersgruppe. Es führt aber auch dazu, dass junge Menschen offen sind für neue Formen der Mobilität. Und da geht es nicht nur um klimaneutrale Hochgeschwindigkeitszüge und Flugtaxis, wie die Mobilitätsforscherin Viktoria Reichow erklärt.
E-Carsharing wäre da eine Option, vor allem auch für jüngere Menschen, die eben doch wieder zur Autoaffinität und zu diesem Freiheitsgedanken, der das Auto mit sich bringt, tendieren, da vielleicht nicht in den Autobesitz zu gehen, sondern sozusagen in den Sharing-Gedanken. Das spart Kosten und letztendlich auch CO2.
Und es gibt ja noch mehr Optionen. Mitfahrportale, Leihfahrräder, Kleinbusse auf Abruf. Gefragt ist alles, was funktioniert. Ich finde, das ist eine riesige Chance, denn die Mobilitätswende ist ja auch deshalb so kompliziert, weil Mobilität häufig Gewohnheitssache ist, oft gemischt mit einer großen Portion Ideologie. Wenn da jetzt eine Generation heranwächst, der die Art und Weise, wie sie von A nach B kommt, gar nicht mehr so wichtig ist, dann sind das beste Startvoraussetzungen für neue Formen der Mobilität, die sonst vielleicht deutlich schwerer gehabt hätten. Und wenn Auto oder Flugzeug immer noch hoch im Kurs stehen, liegt das halt daran, dass die Alternativen zu unbequem oder zu teuer sind. Aber das lässt sich ja ändern. Am Ende setzt sich die beste Lösung durch. Fernab von PS-Romantik und Lastenradliebe.
Bitte beachten Sie, dies ist ein Podcast, der aufgrund seiner Meinungsdichte nicht den Bestimmungen der deutschen Straßenverkehrsordnung entspricht.
Die Zeit, in der Weihnachtsmärkte vor allem für Besinnlichkeit standen, ist leider schon einige Jahre vorbei. Wenn heute irgendwo die Glühweinbuden ihre Luken aufklappen, dann ist das immer auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Mal steht das mehr im Fokus, wie zum Beispiel heute zum Auftakt des Weihnachtsmarktes in Magdeburg, mal weniger. Doch ganz ohne Polizei geht's bei den großen Weihnachtsmärkten längst nicht mehr. Der Anblick der uniformierten und nicht selten schwer bewaffneten Polizisten soll Sicherheit und Vertrauen vermitteln. Aber ist dieses Vertrauen immer gerechtfertigt? Schließlich steht die Polizei auch selbst unter Druck. Rechtspopulisten versuchen Einfluss auf die Beamten zu gewinnen. Die Unterwanderung der Sicherheitsbehörden nimmt bei den Plänen von Rechtsradikalen eine zentrale Rolle ein. Und seit Jahren werben Abgeordnete der Parteien um Mitgliedschaften und Stimmen von Polizeibeamten, heißt es von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Mein heutiger Gast meint allerdings, trotz aller kritischer Stimmen ist die Polizei gegen rechtsextreme Einflüsse gut aufgestellt und hat das Vertrauen der Bevölkerung verdient. Carsten Rose ist Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen und hat bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts heute zum Thema Werte, Führung und Miteinander in der Polizei gesprochen. Hallo Herr Rose.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Seit dem Jahr 2020 laufen oder liefen mehr als 570 Disziplinarverfahren oder Ermittlungen gegen Polizeibeamte wegen eines Verdachts auf rechtsextremistische Gesinnung und Verschwörungsideologie. Können Sie vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehen, dass es zunehmend Menschen gibt, die sich nicht mehr so sicher sind, ob sie der Polizei noch vertrauen können?
Ich kann das erstmal nachvollziehen, dass man gegenüber Menschen, die den Staat vertreten und die Gewalt anwenden, entsprechend zurückhaltend ist und vielleicht ihnen nicht gleich das offenste Vertrauen hat. Aber bezogen auf die Polizei in Deutschland, glaube ich, sagen zunächst erstmal die Werte, über 70% in der Befragungen haben hohes Vertrauen in die Polizei, dass das Grundvertrauen da sein muss und das Grundvertrauen auch da ist. Wobei jeder Einzelfall, in dem wir eben nicht auf der Basis unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes arbeitet, natürlich ein Fall zu viel ist. Und da sind 500 definierte Fälle in 5 Jahren sicherlich eine bemerkenswerte Anzahl. Aber sie machen mir auch noch nicht die allergrößte Sorge, weil wir uns sehr resilient aufstellen.
Ich habe auch eine Statistik gefunden. Laut einer Polizeistudie, die von der Bundesregierung beauftragt und von der Deutschen Hochschule der Polizei durchgeführt wurde, da gaben etwa ein Drittel der bei der Polizei Beschäftigten an, dass sie schon mal Zeuge von rassistischen oder sexistischen Äußerungen von Kollegen geworden sind. Das klingt jetzt ein bisschen mehr als Einzelfälle.
Ja, das ist die Frage, an welchem Level man das definiert. Das ist ja die Migawo-Studie. Und wir sind ja im Augenblick noch in der Auswertung. Da ist es einfach so, dass wir, ich glaube, zum einen deutlich in der Gesellschaft kritischer und aufmerksamer geworden sind, wenn es darum geht, gruppenbezogen menschenfeindlich unterwegs zu sein. Man ist deutlich sensibler, deutlich aufmerksamer. Das war vor 10, 20, 30 Jahren nicht so. Und das ist gut so. Das will ich ausdrücklich betonen. Und weil dem so ist und weil wir eben feststellen, dass wir innerhalb der Polizei natürlich auch Beschäftigte haben, die da Grenzen austesten oder Grenzen überschreiten, umso wichtiger ist, dass wir uns da präventiv aufstellen. Also dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten, dass wir resilient sind und resilient bleiben und das auch nach außen tragen.
Sie haben jetzt das Stichwort Resilienz genannt. Die Herbsttagung des Bundeskriminalamts, bei der Sie heute auch gesprochen haben, steht unter dem Titel Demokratie unter Druck, resiliente Polizei. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass die Polizei wirklich so resilient ist gegen Angriffe von Demokratiefeinden, wie das heute sein muss?
Ja, wir begleiten das, also ich als Direktor in Niedersachsen schon seit vielen Jahren, seit 2019, Anfang 2020, übrigens vor den Diskussionen um Racial Profiling und die Ermordung von George Floyd, haben wir das in Niedersachsen aufgegriffen. Wir haben festgestellt, dass es gerade innerhalb der Polizei sehr wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir, weil wir eben das Gewaltmonopol haben und bis ins Tiefste in Grundrechte der Menschen eingreifen können, dass es besonders wichtig ist, dass wir mit beiden Füßen auf der Basis unserer Verfassung stehen. Also dass unser Wertekompass so ausgerichtet ist, dass wir demokratiestark sind, dass wir das bewahren und dass wir uns entsprechend stärken. Und der Weg, den wir in Niedersachsen gehen, ist im Wesentlichen erstmal diejenigen zu bestärken, die auch nach vielen vielleicht auch unguten Erfahrungen innerhalb der Polizei und innerhalb der polizeilichen Aufgabe immer wieder noch voll für die Verfassung und für die Werte unserer Verfassung brennen. Also wir wollen die Positiven verstärken und uns dadurch auch nach innen stark machen. Wir wollen an unseren Selbstreflexionsfähigkeit arbeiten, da gehört auch eine Fehlerkultur dazu. Was aber nicht heißt, dass wenn wir Verfehlungen haben, dass wir da auch nicht mit Deutlichkeit gegen vorgehen. Das schließt sich überhaupt nicht aus, im Gegenteil, das ergänzt sich.
Aber mit dieser Fehlerkultur kann das ja gerade in so einem Umfeld wie der Polizei auch schwierig sein. Also da gibt es ja schon so einen gewissen Chorgeist auch. Der Polizeiwissenschaftler Raphael Bär meint, dass dieser Zusammenhalt innerhalb der Polizei auch ein Problem sein kann, wenn es darum geht, rechtsextreme Vorfälle aufzuklären.
Man steht auch unter dem Zwang des Code of Silence, der Polizistenkultur. Und wenn man einmal sich gegen Kollegen wendet und sie verraten hat, ist man wirklich in der Polizei verratzt.
Ist das nicht ein Problem?
Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung und ich kenne Raphael Bär sehr gut und wir haben auch darüber schon intensiv diskutiert, der übrigens unseren Weg in Niedersachsen dort sehr unterstützt und er sagt, das ist ein guter Weg, dass wir die eben starke stärker machen wollen. Aber Fehlverhalten und Fehlerkultur, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das hört sich ähnlich an, aber das ist ein ganz anderer Punkt. Fehlerkultur heißt, dass wir innerhalb der Organisation auch zu unseren Fehlern stehen und offen damit umgehen. Fehlverhalten muss sanktioniert werden und da darf es keine Wagenburg-Mentalität im negativen Sinne geben. Und das zu öffnen, das ist nicht einfach. Das hat aber etwas mit Vertrauen, mit Zutrauen zu tun. Das ist natürlich auch Führung. Das ist nochmal ein Hineintreten in die Frage, wie divers wollen wir sein, wie divers müssen wir sein. Das hat auch etwas mit Ethik zu tun. Und ich glaube, da haben wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickelt in den Polizeien. Nicht nur durch Bildung, sondern auch durch Vernetzung. Also wir haben uns in Niedersachsen zum Beispiel sehr stark auch in Richtung der Zivilgesellschaft geöffnet. Gerade in Richtung kritischer Community.
Wie muss man sich das vorstellen, konkret?
Ja, ganz konkret, ich sag jetzt mal so, ich bin ja einigen Jahre schon in der Bildung unterwegs. Ich hätte mir nicht vorstellen können vor 10 Jahren, dass wir uns mit migrantischen Organisationen gemeinsam an einen Tisch setzen, gemeinsam Kulturabende machen, um uns persönlich kennenzulernen, um Vorurteile abzubauen, dass wir erkennen und uns auch nochmal erklären lassen, warum der ein oder andere in einer Situation große Vorbehalte und Sorgen gegenüber der Polizei hat, aber auch aufzuklären, warum wir wie vorgehen und es unser Handeln erklärbarer zu machen. Und ich gehe aus diesen Veranstaltungen ganz häufig raus mit der Rückmeldung auch von denjenigen, die uns sehr kritisch gegenüberstehen, dass es ihnen die Augen geöffnet hat, ein Verständnis dafür da ist, wann und wo wir agieren, was dann aber trotzdem nicht heißt, dass sie alles dem vertrauen, was wir machen. Aber wir gehen aufeinander zu, wir kommunizieren und das hat es sehr lange nicht gegeben. Und das, finde ich, sind sehr gute Ansätze und die versuchen wir zu verstetigen. Also ich habe in einer Veranstaltung mal mit einer älteren Dame gesprochen, die aus der AKW-Protestbewegung kam. Und wir haben uns anderthalb Tage intensiv ausgetauscht, weil wir an so einem Gedenkmarsch gemeinsam teilgenommen haben und immer wieder getroffen. Und sie sagt in der Rückmeldung, sie hat ein klares Bild von der Polizei gehabt und sie muss es jetzt in die Tonne treten. Mhm. Sie muss es deutlich relativieren, weil sie hat die Menschen in der Funktion erkannt, also den Einzelnen und die Werte, die dahinter tragen.
Jetzt haben Sie diesen persönlichen Austausch angesprochen. Andererseits ist es natürlich so, die Polizei hat so viele Aufgaben, dreistellige Überstundenkonten sind da keine Seltenheit. Wie viele Ressourcen gibt es da überhaupt noch für Austausch, für Demokratieweiterbildung, für Demokratiearbeit? Also das sind ja Dinge, die on top kommen, die vielleicht auch fürs Tagesgeschäft jetzt erstmal nicht zwingend notwendig erscheinen.
Ich weiß nicht, das sehe ich anders. Wir haben früher tatsächlich, und das ist jetzt gar nicht so lange her, immer gesagt, wir müssen fachlich arbeiten. Das ist total wichtig. Natürlich müssen wir gute fachliche Arbeit machen, aber wir haben mittlerweile im Mindset eine Ausschärfung nochmal erlebt. Wir haben festgestellt, dass Demokratiekompetenz und der Einsatz für die Werte unserer Verfassung eine unserer Basisaufgaben ist, auch als Polizei. Und dann ist das keine zusätzliche Aufgabe, sondern wenn es ein Fundament unserer Arbeit ist, dann wird das anders getragen. Und wenn Führungskräfte das vorleben, dass wir das als Polizeiorganisation so tragen wollen, wenn Personalvertretungen, die in unserem Konzept Niedersachsen eng mit eingebunden sind, das unterstützen, dann wird das auch von der Mannschaft getragen, weil man erkennt, es ist glaubhaft, es ist gewollt und es ist nicht irgendwie ein Feigenblatt. Also es ist so ein bisschen ein Kulturwandel, der da ganz vorsichtig voneinander geht. Und das ist aber bei Kulturwandel und organisationskultureller Veränderung natürlich ganz normal, dass das nicht mit Schalterumlegen funktioniert.
Jetzt haben Sie gerade das Mindset schon angesprochen. Der Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke, der zu Rechtsextremismus. Der hat vor einigen Jahren mal gesagt, dass es Anzeichen dafür gibt, dass es in den Reihen der sächsischen Polizei rechtspopulistische Einstellungen gibt, dass sie da verbreitet sind. Und er bringt das damit in Verbindung, dass Polizisten meist nur die Schattenseiten der Gesellschaft wahrnehmen und dass das dann zum Beispiel zu einer Abneigung gegenüber Nichtdeutschen führt. Was ist da dran an dieser selektiven Wahrnehmung, die dann letztendlich auch Auswirkungen hat auf die Einstellung?
Also meine Kolleginnen und Kollegen kommen ja nicht Sonntagnachmittag bei Ihnen zum Kaffeetrinken vorbei, klingeln an der Tür. Sondern wenn wir kommen, dann ist häufig etwas schiefgelaufen. Es gab ein Unglück oder es gab halt Grenzüberschreitungen. Und das ist gefährlich, wenn man das nicht immer wieder sich vor Augen hält und auch reflektiert, auch kritisch selbst reflektiert. Und insofern ist da durchaus etwas dran an der Aussage. Und es geht dann halt um die Frage, wie geht man damit um mit der Situation? Da gibt es gute Mechanismen. Ne? Also beispielsweise eine strukturierte Einsatznachbereitung ist absolut wichtig und mittlerweile auch in vielen Dienststellen und in vielen Bundesländern gang und gäbe, dass halt kritische Einsatzsituationen sofort niederschwellig nachbesprochen werden. Man sich austauscht darüber, wie ist das gelaufen, was hätten wir besser machen können, wie sind wir vorgegangen, wie haben wir interagiert. Und bei all dem ist, ich sag mal, die wesentliche Kompetenz von Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen, die unterwegs sind, die Kommunikation. Also das gesprochene Wort. Ne? Es muss so zwei, drei Sachen, die muss man sich in seinem Grund-DNA verinnerlichen. Man muss Menschen mögen, sonst wird man diesen Beruf nicht erfolgreich ausüben, weil wir immer wieder mit Menschen in Grenzsituationen zu tun haben. Man muss sprechen können, man muss kommunizieren und darauf müssen wir achten. Und da arbeiten wir auch mit den Kolleginnen und Kollegen dran im sehr positiven Sinn.
Unsere Polizei ist gegen rechtsextreme Einflüsse gut aufgestellt und hat das Vertrauen der Bevölkerung verdient. Letztendlich auch eine Frage des Mindsets, meint Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen. Danke für Ihren Besuch im Politikum.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Wehrdienst, Rente, Klima, viele der großen Themen unserer Zeit haben das Potenzial, die Generationen zu spalten. Doch eine Lösung scheint in Sicht.
Der Generationenvertrag muss neu gedacht werden.
Mein Vorschlag ist, wir brauchen einen neuen Generationenvertrag.
Wir sind der festen Überzeugung, dass es einen neuen Generationenvertrag braucht.
Kanzler Friedrich Merz, der Ökonom Marcel Fratscher und die Grünen-Chefin Franziska Brandner sind mal einer Meinung. Und sogar unsere Politikum-Kommentatorin und Wirtschaftsfachfrau Ursula Weidenfeld sagt, ja, wir brauchen sowas wie einen neuen Generationenvertrag. Wir müssen die Sozialausgaben zusammenstreichen und alle ein bisschen mehr anpacken. Diskutieren wir jetzt.
Politikum. Küchentisch.
Hallo Ursula.
Hallo Sebastian.
Wir kennen dich ja eher so als Freundin des Liberalismus. Und so ein Vertrag zwischen den Generationen kann man ja durchaus so ein bisschen als Beschneidung von Freiheiten sehen. Trotzdem findest du das sinnvoll. Wie kommt's?
Naja, ich bin deshalb dafür, also sagen wir mal andersrum, ich bin sehr dafür, auch wenn ich wirklich große Hürden dafür sehe. Es gehört nämlich Opferbereitschaft dazu, wenn man das Verhältnis der Generationen untereinander neu ordnen will. Und das muss man. Wir haben ja jetzt auch schon einen Generationenvertrag. Es ist also keine neue Beschneidung von Freiheit, sondern es ist sozusagen ein Vertrag, auf dem unsere Gesellschaft funktioniert. In der derzeitigen Lage bedeutet aber ein neuer Vertrag erstmal allen was zuzumuten. Nicht nur bei der Rente, sondern auch natürlich bei der Pflege, in der Krankenversicherung, beim Klimaschutz und bei der Landesverteidigung auch. Und das ist eine gewaltige Aufgabe, bei der man sich jedenfalls am Anfang wenig Freunde macht. Deshalb denken ja alle nur darüber nach und keiner macht's.
Aber ist das realistisch? Also die Regierungskoalition kann sich noch nicht mal ohne schwere Krisen auf eine neue Verfassungsrichterin verständigen und du forderst jetzt solche Radikalreformen.
Naja, man braucht Opferbereitschaft, das habe ich ja gesagt. Mhm. Niemand, der anschließend jetzt unbedingt eine Bundestagswahl gewinnen will, würde sowas anfangen. Aber genau deshalb, glaube ich, gibt es eben auch eine Chance. Der Kanzler Friedrich Merz, der hatte ein Lebensziel. Erstens wollte er Kanzler werden. Kanzler bleiben aber muss er nicht. Er ist ja schließlich gerade 70 geworden und da kann man ja dann auch irgendwann mal aufhören, Kanzler zu sein. Zweitens hat er Friedrich Merz pur versprochen im Wahlkampf, bisher aber nicht ein Gramm davon geliefert. Das muss den doch irgendwie schmerzen. Und drittens hat er sich von der Opposition einen riesigen Kredit geben lassen, den er sich erst dann verdient, wenn er die Einwände der Jüngeren nicht nur hört, sondern die auch ernst nimmt. Wenn er sich also sozusagen an die Spitze der Bewegung Neuer Generationenvertrag setzt, dann würden wir ihn im schlimmsten Fall in 3,5 Jahren mit großem Dank aus dem Amt verabschieden. Aber das wäre eine Niederlage, die aller Ehren wert wäre und Friedrich Merz würde als Held gehen.
Ich bin mal gespannt, wie Friedrich Merz das sehen würde, aber er kann das ja auch alleine nicht einfach so umsetzen. Er steckt in der Koalition. Also warum sollte die SPD da mitmachen?
Naja, weil es der SPD mit an den Kragen geht, wenn in den nächsten Jahren nur Murks abgeliefert wird. Seit 10 Jahren stagniert der Lebensstandard in Deutschland. Nur der Staatskonsum wächst noch. Die Unternehmen investieren nicht mal mehr so viel, dass sie ihren eigenen Verfall bremsen. Und man muss ja nur die Pleitestatistiken angucken, um zu verstehen, warum die meisten Leute meinen, Deutschland hätte die beste Zeit jetzt hinter sich. Und das hat aber Konsequenzen. Wer nämlich nicht mehr hofft, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart, der verteidigt den Status quo mit genau der Verbissenheit, die wir gerade erleben. Und den Fatalismus muss die Regierung aufbrechen. Und da hat natürlich selbstverständlich die SPD eine Aufgabe.
Jetzt haben wir so ein bisschen auch drum herum geredet. Jetzt sag mal, wie soll dieser neue Generationenvertrag denn aussehen? Wie stellst du dir das vor?
Naja, der muss die Sozialausgaben begrenzen. Und das heißt, mehr und länger zu arbeiten. Dafür könnte man zum Beispiel einen Feiertag opfern, den Pfingstmontag. Ein paar Monate länger zu arbeiten, würde bei den Älteren jetzt schon helfen und bei den Jüngeren ohnehin. Die Renten müssten langsamer steigen als die Löhne. Der Krankenstand muss runter, zumindest auf das Niveau vor Corona. Und dafür wird man wahrscheinlich verminderte Leistungen in den ersten Tagen der Krankschreibung brauchen. Und bei der Pflege wird man halt den Leistungskatalog überprüfen müssen.
Klingt jetzt aber eher wie so ein Katalog an Zumutungen für Arbeitnehmer, für ältere Menschen, für ärmere Menschen, weniger nach Generationenvertrag.
Naja, ich bin ja noch nicht fertig.
Gut.
Wir verlangen von der jüngeren Generation, dass sie unseren Frieden sichert, indem sie wieder zur Bundeswehr geht oder ein Dienstjahr ableistet. Wir erwarten von jedem und jeder der 30- bis 40-Jährigen, dass sie möglichst Vollzeit arbeitet, Kinder erzieht, sich um die Alten kümmert und alle anderen Sachen wie Weiterbildung, Haushalt, Pendelzeiten auch noch gut gelaunt wuppt. Es hat noch keine Generation in Deutschland gegeben, die pro Kopf so viel gearbeitet hat. Und das muss man mal anerkennen, anstatt immer nur zu schimpfen, die seien schläfrig und faul.
Und was ist mit den Vermögenden und mit den Reichen? Kommen die in deinem Generationenvertrag einfach so davon, oder?
Nee, das tröstet dich jetzt.
Ein bisschen, ja.
Ein solcher Vertrag kann ja nur gelingen, wenn alle beitragen, auch und vor allem die Wohlhabenden und die Reichen. Man sagt ja nicht umsonst, die stärkeren Schultern sollen mehr tragen. Ich bin jetzt keine Freundin von Steuererhöhungen, das ist ja bekannt, weil ich wirklich finde, dass der Staat mit dem Geld ganz offensichtlich nicht besonders gut umgeht. Aber wenn es darum ginge, mittlere Einkommen zu entlasten, den Unternehmen Spielraum für Investitionen zu geben, den Frieden zu sichern und die Lebensbedingungen für die nächste Generation zu sichern, dann wäre selbst ich einverstanden. Sowas könnte man dann mit einem höheren Spitzensteuersatz finanzieren und mit einer Erbschaftssteuerreform mit einheitlichen Sätzen für alle.
Jetzt braucht man nur noch jemanden, der es den Wählerinnen und Wählern erklärt. Wer soll das machen?
Na, der Kanzler. Einer muss sich hinstellen, für den Plan werben und seinen Kopf dafür hinhalten. Es ist ernst. Nehmen Sie es ernst. Sowas kann nur ein Kanzler sagen.
Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag. Das wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, meint Ursula Weidenfeld. Dank dir für deinen Besuch am Küchentisch.
Danke dir, Sebastian. Tschüss.
Und das klang ja gerade schon so ein bisschen an, auf dem Weg zu diesem neuen Generationenvertrag könnte es in der Bundesregierung hier und da so ein bisschen knirschen. Und immer wenn es knirscht, sind die Stimmen nicht weit, die gleich die ganze Koalition in Gefahr sehen. Politikumhörer Andreas Eisenmeier findet das nicht nur übertrieben, sondern auch gefährlich. Er schreibt uns, das ständige Bangen um unsere Regierung mindert das Vertrauen in eben diese. Er meint, eine kritische Auseinandersetzung geht auch ohne Schwarzmalerei und fördert eine sachliche Streitkultur. Alles andere führe nur zu Unsicherheit in der Gesellschaft und sei Wind in den Segeln der äußeren politischen Ränder. Herr Eisenmeier, danke für Ihre Nachricht. Ich habe bei der Bundesregierung zwar manchmal so meine Zweifel, was die sachliche Streitkultur angeht, aber vermutlich müssen wir das tatsächlich wieder lernen. Etwas konstruktiver Streit gehört in jeder guten Beziehung dazu und schweißt im Idealfall ja sogar noch ein bisschen mehr zusammen. Wenn auch Sie uns im Politikum mit Ihrer Meinung erreichen wollen, schreiben Sie gerne eine Mail an politikum@wdr.de oder schicken Sie eine Sprachnachricht an die 0172 253 0042. Die Kontaktdaten können Sie auch nochmal nachlesen in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wenn Sie ohnehin schon mal dabei sind, abonnieren Sie das Politikum doch gerne gleich im Podcast-Player Ihrer Wahl. Dann verpassen Sie auch garantiert keine Ausgabe mehr. Wie man in der Welt gesehen wird, das hängt ja oft auch davon ab, wie man sich selbst darstellt. Und da können wir uns in Europa von den Amerikanern auf jeden Fall noch eine Menge abgucken. Von daher fand ich es ganz clever, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU-Klimainitiative Green Deal damals verkauft hat.
Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Europas Mann auf dem Mond-Moment. Das war schon gut fürs Selbstbewusstsein. Noch besser wäre es natürlich, wenn es da nicht um blumig verpackten Klimaschutz ginge, sondern wirklich um den Mond. Und da sind wir offenbar tatsächlich auf einem guten Weg. In Köln wurden heute die Verträge zum Bau von Europas erster Mondlandefähre unterzeichnet. Die soll ab 2030 wissenschaftliche Instrumente, Nahrung und Wasser zum Mond bringen. Europa stehe damit vor dem Sprung ins Mondzeitalter, heißt es. Gut, wir wären damit rund 60 Jahre später dran als die USA, aber was soll's. Für mich klingt das trotzdem irgendwie nach Aufbruch. Man muss die Dinge halt nur richtig verkaufen. Das war das Politikum. Ich bin Sebastian Moritz. Tschüss.
WDR 5